Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht mehr müde nach diesem Song von Hafen 040 oder 040, die Vorwahl von Hamburg. Also da kann man sich eigentlich schon denken, wo die Band herkommt, diesen Freitag live zu erleben, und zwar im Erfurter Norden, im Ilvers, in der Magdeburger Allee 136. Also ab 20 Uhr oder so gemütlich einfinden. Und apropos gemütlich einfinden, Galina Haag von der Erfurter Herbstlese, die hat sich ja schon gemütlich eingefunden. Wir werden noch ein bisschen gemütlich plaudern und dann werden wir aber gleich mit euch, könnt ihr quasi mit zuhören, wenn wir reden über die Herbstlese, aber auch über die bevorstehende Frühlingslese, über eine Tatsache, dass im nächsten Jahr ein besonderer Künstler, Musiker kommt. Also das werdet ihr alles gleich erfahren. Vorher gibt's aber erstmal Musik von Madonna. Sie hat mal was Altes rausgekramt. 1994 hat sie das Album Bedtime Stories veröffentlicht, ein sehr ruhiges Balladenalbum, wirklich sehr schön. Jetzt gibt's das nochmal als Special Edition. Und da sind so ein, zwei Songs drauf, die bislang noch nicht veröffentlicht wurden. Unter anderem eine Demo-Version von Don't Stop, und die hören wir jetzt.
Get up on the dance.
Act Up von Madonna, da hat sie nochmal was Älteres rausgekramt aus den 90er Jahren. Anlass ist die Tatsache, dass ihr Album Bedtime Stories aus dem Jahr 1994 nochmal neu veröffentlicht wurde. Ihr hört weiterhin Radio Frei, das Magazin heißt unterdessen, mein Name ist Reinhard und ich habe schon angekündigt, ich habe einen Gast hier, denn jetzt gibt es erstmal wieder das Montagsgespräch.
Montagsgespräch.
Seit Sommer ist sie in Erfurt die neue Programmleiterin Literatur von der Erfurter Herbstlese, Galina Haag. Und sie ist das erste Mal hier, jetzt direkt bei uns in den neuen Studios in der Johannesstraße 156. Und ich sage erstmal Hallo.
Hallo, ich freue mich.
Wir haben Sie ja schon mal gesprochen, sozusagen bei Ihnen war das auswärts im Haus Dacherröden seinerzeit. Das war aber alles noch vor der jüngsten Herbstlese. Jetzt ist die 29. Ausgabe gerade dabei zu Ende zu gehen. Am Freitag endet's. Man muss ja positiv sagen, alle Veranstaltungen, die noch ausstehen, sind ausverkauft. Das ist jetzt so ein gemütliches Auslaufen?
Irgendwie schon, ja. Also jetzt, wo man die Zielgerade absehen kann, ist es echt eigentlich relativ entspannt. Also natürlich sind wir da noch voll dabei, auch bei den letzten drei Top-Veranstaltungen, auf die ich mich sehr freue. Aber ja, man sieht so das Ende der diesjährigen Herbstlese vor sich und das hat auch was Schönes auf jeden Fall.
Das ist ja auch gut, dass man sagen kann, Sie werden dann auch nochmal genau die Zahlen rausbringen. Es wird angenommen, wir haben das auch schon mit Ihrer Vorgängerin besprochen, man ist, glaube ich, wirklich so aus der Corona-Zeit, was das angeht, auch raus. Ne? Also die Leute kommen wieder, kann man das so festhalten?
Würde ich auch so festhalten. Wir hatten sehr, sehr, sehr viele ausverkaufte Veranstaltungen, viele schöne, große Räume, die auch gut gefüllt waren. Das Theater mit 800 Plätzen oder die Zentralheiz mit 500, oft wirklich ausverkauft. Von daher würde ich das so unterschreiben, ja.
Und wir können ja nochmal sagen, nach der Herbstlese ist ja immer vor der Frühlingslese. Das können Sie mal sagen. Also ab wann geht es jetzt erst, 5. Dezember ist jetzt die Abschlussveranstaltung mit Dennis Scheck ausverkauft, wie gesagt. Genau. Ab wann geht es in den Weihnachtsurlaub und ab wann geht dann die Vorbereitung für die Frühlingslese? Wird ja schon losgegangen sein.
Ne? Richtig, die Vorbereitung für die Frühlingslese, ich will nicht sagen, sie ist fertig, wir sind mittendrin, aber das Programm steht und wird auch am 5. Dezember veröffentlicht.
Also jetzt am Freitag.
Hm? Genau, jetzt am Freitag. Für Leute, die oder für Zuschauer, die bei Dennis Scheck dabei sind, wird es wie immer auch auslegen, zumindest Teile davon. Das sind ja alle gewöhnt und das wollen wir auch so fortführen. Und es wird aber auch online gehen, sodass man dann Tickets kaufen kann und Leute vielleicht schon schauen können, was sich als Weihnachtsgeschenk eventuell eignet und wo man Interesse hat. Und ja, in den Weihnachtsurlaub geht es für mich dann 2 Wochen später, würde ich sagen.
Dann ist erstmal Erholung. Jetzt, Freitag haben Sie ja gesagt, wird man dann genau was sagen, aber können Sie jetzt schon irgendwie noch ein bisschen mehr sagen? Kann man schon einen Namen nennen für die Frühlingslese oder wollen Sie es noch bis Freitag warten?
Nee, also ein bisschen was andeuten kann ich schon. Ich kann andeuten, dass es 3 Schwerpunkte geben soll. Einer unter anderem ein Schwerpunkt, der Demokratie-Utopie heißen soll, wo Personen kommen wie Michel Friedmann mit seinem neuen Buch Mensch, wahrscheinlich mit einer, also so oder so mit einer tollen Moderation, aber eine, wo ich gerade dran bin und wo ich sehr hoffe, dass das klappt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber auch Persönlichkeiten wie Irina Scherbakowa oder der aktuelle Shootingstar der Literatur Nelio Biedermann wird die Frühlingslese am 27.02. eröffnen. Also ganz, ganz viele tolle Namen und KünstlerInnen, auf die wir uns da freuen können.
Also gibt es aber genau, Sie müssen trotzdem jemanden, ich bin nicht so literaturaffin. Ja. Wie heißt der? Nelio Biedermann?
Nelio Biedermann, genau.
Und was schreibt er für eine Art von Literatur?
Ein ganz junger Autor aus der Schweiz, 23 Jahre alt, wenn er jetzt nicht inzwischen Geburtstag hatte. Genau, und schreibt ganz ganz poetische, literarische Literatur wirklich. Er hat eine Art Familienepos, der in Ungarn spielt, geschrieben und es macht einfach Spaß, das zu lesen. Wurde gerade für viele Preise nominiert und wir freuen uns sehr, dass er uns auch in Erfurt besuchen wird.
Dann, das haben Sie letzte Woche per Pressemitteilung rausgegeben, im September kommt Farin Urlaub nach Erfurt. Jetzt muss man dazu sagen, Samstag begann der Vorverkauf. Und es ist jetzt schon ausverkauft?
Es ist jetzt schon ausverkauft, genau. Also es wurde so antizipiert und es ist auch so gekommen. Alle freuen sich scheinbar sehr.
Wie lange hat es gedauert? Ich glaube, um 10 waren die freigeschaltet und wahrscheinlich 10 nach 10 war der Tropf schon gelutscht.
Das wäre schön, da war schon sehr viel verkauft. Ich würde sagen, ein paar Stündchen hat es gedauert, aber an dem Tag selber war tatsächlich alles ausverkauft. Aber ich kann schon mal ankündigen, dass es einen zweiten Termin geben soll. Da können alle ruhig wie auf heißen Kohlen erstmal da sitzen. Es wird einen geben und er wird auch ganz ganz bald veröffentlicht.
Also da genau schauen, und das kann man jetzt mit der Erfahrung vom ersten Mal sagen, da muss man wirklich schnell sein. Ne?
Ist wahrscheinlich besser, ja. Wäre auch mein Tipp, da lieber schnell zu schauen.
Das kann man übrigens an der Gelegenheit nochmal so als Service sagen. Ich bin ja immer noch so ganz klassisch, altmodisch, analog. Man kann die Karten noch ganz klassisch kaufen, unter anderem bei Hugendubel, aber auch bei euch direkt, Haus Dacherröden.
Genau.
Und natürlich online auch.
Ne? Richtig, online
Herbstlese.de.
Auf herbstlese.de, Haus Dacherröden am Anger 37, wie Sie schon meinten, Hugendubel. Da gibt es verschiedene Stellen. Also eigentlich sollte da jeder seinen Ort finden, wo man seine Karte bekommt.
Aber es hat sich, glaube ich, richtig in den Online-Bereich verlagert. Ich weiß auch, früher, als es noch nicht so möglich war, waren die Schlangen vor den Buchhandlungen extrem lang. Jetzt stehe ich und noch 69-Jährige mit rum. Also das hat sich schon sehr verändert. Das kriegt man, glaube ich, mit. Ne?
Es hat sich verändert und irgendwie geht man da ja auch ein bisschen mit der Zeit. Also ganz schlecht ist das nicht, weil die Vorverkaufssituation für uns schon auch oft dann eine Stresssituation sind, auch eine schöne, weil man direkten Kundenkontakt hat, das macht schon auch Spaß. Aber wenn es sich ein bisschen verteilt, da sind wir auf jeden Fall ganz dankbar für.
Jetzt, ich wollte jetzt gar nicht zu ausführlich werden, aber trotzdem, so ein bisschen bilanzieren darf man jetzt ja schon mal.
Ja.
Also ich glaube, das ist für Sie auch ganz angenehm. Also Sie sind jetzt erstmal zufrieden, darf man sagen, mit dieser 29. Ausgabe der Herbstlese.
Ich bin sehr zufrieden damit. Es ist ein Programm, was ich nicht selber geplant habe, was ganz, ganz toll ist. Das hat meine Vorgängerin Monika Rettig noch mit ganz viel Inbrunst geplant, würde ich sagen. Und da bin ich ganz dankbar für, dass es so ein tolles Programm ist, was so wahnsinnig gut beim Publikum ankommt, was ich durchführen darf, wo ich die Möglichkeit habe, die ganzen Künstler und Künstlerinnen persönlich kennenzulernen. Und dass auch einfach von vornherein klar war, das wird ein Programm, wo Publikum Interesse hat, auch hinzukommen. Und deswegen bin ich wahnsinnig dankbar dafür. Fast alles ist sehr gut gelaufen. Kleine Schluckauf-Momente gibt es immer, würde ich sagen.
Nennen Sie mal einen.
Ach, eine Situation, wo Dinge, die man dann merkt, wo ich dann bei jedes Mal merke, ach, das notiere ich mir in mein kleines Heftchen, das könnte da anders, da besser, da genauso gut laufen. Aber wenn zum Beispiel ein großer Lautsprecher auf so einem kleinen Ständer zu sehr im Weg steht und jemand Fotos vom Künstler gerade macht und dann rückwärts geht und dann darüber fällt, da weiß ich, okay, auch auf sowas darf und muss ich achten, damit solche Dinge einfach nicht passieren und niemand plötzlich über einen Lautsprecher stolpert.
Ja, das sind alles Dinge, die man mitbedenken muss. Und es ist gut, dass Sie das dann immer gleich aufschreiben.
Genau.
Und ich kann mir auch vorstellen, Sie haben es ja eben schon angedeutet, das ist ja immer normal bei Übergängen, dass man erbt von der Vorgängerin auch das Programm.
Ja.
Und das ist aber jetzt schon was anderes. Mit der Frühlingslese kann man sagen, wenn man das komplette Programm hat, das ist dann komplett Ihr Stempel. Und das fühlt sich dann schon auch ein bisschen anders an.
Das fühlt sich auf jeden Fall anders an. Fühlt sich ein bisschen mehr an wie mein Baby sozusagen, weil ich da ja viele Gedanken reingesteckt habe, viele Überlegungen wirklich überlegt habe, das sollen die drei Schwerpunkte werden, weil ich das Gefühl habe, so können wir das gut strukturieren. Das ist gerade wichtig. Das ist natürlich was, was ich für wichtig halte, aber wo ich hoffe, dass es das Publikum auch spannend findet. Inhaltlich sind es Sachen wie, habe ich ja ganz am Anfang in verschiedenen Interviews schon mal erwähnt, wie so eine Art Feminismus-Schwerpunkt. In dem Fall soll der sehr wahrscheinlich heißen, Frauen leben Freiheit, um auch nochmal an die Situation zu erinnern, weil ich einfach denke, das muss in den Fokus der Öffentlichkeit und deswegen stehe ich da dahinter und deswegen freue ich mich total auf dieses Programm und bin gespannt, wie es angenommen wird.
Und das ist ja auch mal, das muss man ja mal sagen, ne, wenn jemand Neues kommt, heißt es ja nicht automatisch, jetzt wird alles anders, aber trotzdem hat man ja trotzdem immer so persönliche Sachen und sagt, das ist mir wichtig, wie Sie gesagt haben, jetzt der feministische Schwerpunkt, also mit dieser, also nicht, dass es den vorher gar nicht gegeben hätte, aber dass man das eben in den Vordergrund drückt.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, das war auch immer wieder Thema, das haben Sie jetzt schon auch ausprobiert, manchmal auch neue Orte zu beschreiten. Also jetzt war im Kalif Storch diesmal das erste Mal was. Also wird man auch in so eine Richtung denken, also weil es immer das Thema ist, jüngere Menschen, sie sind ja unter 40, auch unter 40-Jährige, sage ich mal vorsichtig, zu erreichen, die jetzt auch schon kommen. Aber der Schwerpunkt, das hat zumindest Frau Reutig immer gesagt, war ja immer beim älteren Publikum, was Schönes, was es kommt.
Mhm.
Aber jüngere Menschen waren auch immer Thema.
Genau, also mein und unser Ziel ist es auf jeden Fall, ein möglichst diverses Publikum anzusprechen. Das war sicherlich auch das Ziel von Monika Rettig. Und ich versuche dann, weil wir das bisschen ältere Publikum ja schon ansprechen, was wir sehr, sehr schön finden, auch das etwas jüngere Publikum mit anzusprechen. Und wir werden auch wieder zum Beispiel in den Kalifen gehen und dort mit zwei Veranstaltungen auf jeden Fall sein, weil das letztes Mal sehr gut funktioniert hat, jetzt mit Rüde Hagestein in der Herbstlese. Ist ein toller Veranstaltungsraum auch für Lesungen. Man glaubt es vielleicht gar nicht, so ein Club-Setting.
Kann ich nur bestätigen, ich war da. Ja.
Richtig, das war einfach eine tolle Atmosphäre. Und da war ich sofort überzeugt und dachte mir, ja, das möchte ich wieder mit in die Frühlingslese nehmen. bleiben. Ansonsten versuchen wir natürlich das Haus Dacheröden, wo wir als Herbstleser sitzen, möglichst viel zu bespielen, weil wir da so schöne Veranstaltungsräume haben. Aber das auf jeden Fall aufzusplitten auf die unterschiedlichen Orte, mit denen wir so kooperieren.
Frau Haag, ich bedanke mich erstmal für das Gespräch. Galina Haag war das, die Erfurter Programmleiterin Literatur, der Erfurter Herbstlese.
Vielen Dank.
Bitte, bitte. Und wir können ja schon mal einen Hinweis geben. Also Freitag wird es dann vollständiger, das Programm der Frühlingslese. Wird schon alles veröffentlicht oder werden nur die ersten Autoren veröffentlicht?
Es wird am 5.12. wird das gesamte Frühlingsleseprogramm veröffentlicht.
Also da immer mal im Verlauf des Tages auf die Seite auch schauen.
Genau.
Da hat man dann das Programm und dann
Richtig.
Muss man dann relativ schnell sein, um die Karten dann wahrscheinlich auch zu bekommen. Wann kann man die dann kriegen?
Auch ab dem 5.12.
Direkt schon
am
5.12.
Da kann man Karten buchen, genau.
Also.
Ja.
Wir haben gelernt,
let's go,
schnell sein. Dann
Richtig.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Gerne. Heiße super fantastisch, da höre ich doch so ein bisschen deutsche Worte auch raus. Das war Franz Ferdinand mit Darts of Pleasure. Und ich habe mal so ein paar Zeitungen reingeholt und mal so ein bisschen die Medien durchstöbert, was alles so Thema ist am Wochenende, was so nachgetragen wird am heutigen Montag zum Wochenende. Unter anderem, das haben ja einige mitbekommen, gab es die Neugründung der Jugendorganisation der AfD in Gießen. Deutschland, Generation Deutschland heißt diese Jugendorganisation und es gab mehrere 10.000 Menschen, die protestiert haben und es gab Polizeieinsätze und einige Medien haben sich auch die Frage gestellt, wie verhältnismäßig ist der Einsatz der Polizei, sind die Methoden, die Maßnahmen der Polizei und ich möchte aus zwei Artikeln zitieren, die nochmal auf dieses Wochenende in Gießen eingehen. Zunächst einmal die Taz. Da ist nachzulesen Folgendes unter dem Artikel Zehntausende demonstrieren gegen AfD-Jugend. Zitat: Auf der östlichen LAN-Seite ist es entspannter. Mehr als 15.000 Menschen schaffen es an 16 verschiedenen Punkten, Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen laut Polizei massiv zu blockieren. Dabei kommt es mehrfach zu erheblicher Polizeigewalt. An der Hartallee räumt die Polizei eine Blockade und setzt dabei Schmerzgriffe ein. In der Wallburgstraße stößt eine Gruppe auch auf eine Polizeiblockade. Polizisten prügeln mit Schlagstücken auf die AktivistInnen sowie TAZ-ReporterInnen beobachten. Eine Person geht bewusstlos zu Boden, liegt dort fast 10 Minuten und es gibt Vorwürfe, dass die Polizei keinen Krankenwagen gerufen habe. Darüber hinaus kommen mehrfach Wasserwerfer und Pfefferspray zum Einsatz. Das Bündnis Widersetzen sagt, es sei erschrocken über das Ausmaß der Polizeigewalt. Zahlreiche Demonstrierende seien durch Faustschläge, auch ins Gesicht, sowie durch Schlagstöcke und Pfefferspray verletzt worden. Die Polizeigewerkschaft GdP Hessen berichtet von mehr als einem Dutzend verletzter PolizistInnen. Diese Gewalt, in Anführungszeichen hier in dem Text, verurteilt der hessische Innenminister Roman Poseck, CDU, am Nachmittag. Insgesamt sollen bis zu 6.000 BeamtInnen im Dienst gewesen sein. Ein kleiner Teil davon hatte jedoch eine andere Aufgabe. Ein Polizeikonvoi wie ein kostenloser Shuttle-Service brachte die AfD-Kader Björn Höcke, Alice Weidel und Trino Kupala zur Halle. Trotz der teils heftigen Gewalt bewertet Widersetzen seine Aktion des zivilen Ungehorsams als großen Erfolg. Trotz gerichtlicher Verbote und Polizeisperren schafften es letztlich rund 5.000 Demonstrierende in die Nähe der Halle. Und um 10 Uhr, dem ursprünglich geplanten Beginn des AfD-Jugendkongresses, stand die Halle leer. Der Kongress konnte erst um 12.30 Uhr in einer noch immer halbleeren Halle starten. Zitat Ende. Das schrieb die Taz, nachzulesen nochmal komplett der Artikel unter Zehntausende demonstrieren gegen AfD-Jugend unter www.taz.de. Und noch eine zweite Quelle, die Hessenschau, Gießen liegt ja in Hessen. Auch hier möchte ich nochmal zitieren aus dem Online-Bericht der Hessenschau. Überschrift: Streit über Polizeieinsatz in Gießen. Ich zitiere: Innenminister Poseck spricht von der Verhinderung bürgerkriegsähnlicher Zustände. Demonstrierende berichten von massiver Polizeigewalt. Und Ministerpräsident Rhein appelliert an die politische Linke. Nach dem Großeinsatz bei der AfD-Versammlung in Gießen gehen die Bewertungen weit auseinander. Etwas weiter später heißt es in dem Artikel: Am Samstag war es nach Angaben der Polizei in und um Gießen neben friedlichem Protest auch zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Autobahnen, Bundesstraßen und Landstraßen wurden durch Demonstrationszüge und selbstgebaute Barrikaden blockiert. Das Bündnis Widersetzen hatte dezidiert dazu aufgerufen, die Gründungsversammlung der Nachfolgeorganisation der als rechtsextrem eingestuften, im Frühjahr aufgelösten Jungen Alternative möglichst zu verhindern. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Das Bündnis beklagte eine teils massive Polizeigewalt und verletzte Demonstranten. Es habe Einsätze von Schlagstöcken, Wasserwerfern und Pfefferspray gegeben. Im Netz wurden mehrere Videos von Polizeikräften verbreitet, die auf Protestierende einschlagen und breitflächig Pfefferspray einsetzten. Der Marburger Rechtsanwalt Jannik Rienhoff, der einige in Gewahrsam genommene Aktivisten des Bündnisses vertritt, sagte, Polizisten seien teils gegen Leute angerannt und hätten draufgeschlagen, was offensichtlich rechtswidrig sei. Zitat Ende. Ein Auszug war das aus dem Online-Bericht der Hessenschau, nachzulesen unter hessenschau.de. Soweit in Kurzform, zumindest in Auszügen, nochmal die Berichterstattung einiger Medien über die Vorkommnisse am Wochenende in Gießen, wo sich die junge Organisation der AfD Generation Deutschland neu gegründet hat. Und wir machen hier weiter mit Musik. Und zwar in dem Fall hören wir einen Song von, hier hören wir Kraftklub nochmal, vom neuen Album diesmal, Fallen in Liebe. Musik.
Gründe dachte ich sind bestimmt genug. 100 gute Gründe, das Vernünftige zu tun. 100 gute Gründe, die mich jetzt nicht interessieren. 100 gute Gründe, um sie wegzuignorieren.
Wieder nichts daraus gelernt, wie mein ganzes Leben lang. Später klebe ich meine Seele dann mit Gaffertape zusammen. Begehe die gleichen Fehler immer an derselben Stelle. Wasser auf mein Herz, doch es brennt immer noch wie Hölle.
Nein, ich möchte nicht fallen. Nein, ich möchte nicht fallen. Fallen in Liebe mit dir.
Die verdammten Seerosen blühen, die Passanten auf den Straßen tanzen Choreografien. Vielleicht ist es Magie, vielleicht nur die Chemie. Egal woran es liegt, fuck my life, ich bin verliebt.
100 gute Gründe, dachte ich, sind bestimmt genug. 100 gute Gründe, das Vernünftige zu tun. 100 gute Gründe, einfach heimzugehen. Aus 100 guten Gründen ist das eine Scheißidee.
Nein, ich möchte nicht fallen. Nein, ich möchte nicht fallen. Fallen in Liebe mit dir.
Fallen in Liebe, so heißt auch dieser Song von Kraftklub, gemeinsam gesungen mit Nina Schuber. Und dieser Song ist enthalten auf dem neuen Album von Kraftklub, Sterben in Karl-Marx-Stadt. Für die Jüngeren sei gesagt, das ist das heutige Chemnitz und da kommt die Band Kraftklub her, die auch am Wochenende in Erfurt waren, denn im Zuge ihrer Promotour für das neue Album geben sie in verschiedenen Städten Überraschungskonzerte, so auch in der Nähe des Domplatzes. Da haben sie mit der Erfurter Straßenbahn zusammengearbeitet. Gab es am Samstagvormittag gegen 11 ein halbstündiges Konzert. Und viele Leute hatten es dann doch kurz vorher rausgekriegt, das war ja auch so geplant und mehrere hundert Menschen sind dann gekommen. Wir schreiben heute den 1. Dezember. Das heißt zum einen, dass eine Buchhandlung in Erfurt namens Peter Knecht 90 Jahre alt wird, denn es begann alles am 1. Dezember 1935 und diesen 90. Geburtstag, den feiern sie auch in diesen Dezembertagen. Zum zweiten heißt das, dass an diesem 1. Dezember heute der Welt-AIDS-Tag ist. Und das ist immer Grund genug, dass das Robert-Koch-Institut Zahlen veröffentlicht. Und in dem Fall haben sie das auch getan. Und es gibt wieder eine ansteigende Zahl von HIV-positiven Menschen. Und es sind insgesamt, gibt es Neuinfektionen. Darüber müssen wir gleich reden mit Kollegen Asmus. Aber vorher hören wir erstmal Musik.
Explosions of the distance. Let's make believe that we are wealthy for just this once. Lighting firecrackers off on the front lawn as 30 dialogues bleed into one. I wish the world was flat like the old days, and I could travel just by folding the map. No more airplanes or speed trains or freeways. There'd be no distance that could hold us back. There'd be no distance that could hold us back. There'd be no distance that could hold us back.
The New Year. Auf das neue Jahr müssen wir jetzt noch 31 Tage warten, dann ist der Dezember auch wieder vorbei und dann ist dann schon Silvester. Und dieser Song, der hieß genauso, The New Year von Death Cab for Cutie. Und heute, ich habe es eben schon gesagt, 1. Dezember ist der Welt-AIDS-Tag, gab es Ende der 80er Jahre noch teils panische Angst vor der Immunkrankheit AIDS, hat sich die Situation gegenwärtig scheinbar normalisiert. AIDS ist behandelbar geworden und Betroffene können mit Medikamenten ein ziemlich langes Leben führen. Doch was sagen aktuell die genauen Zahlen? Das Robert-Koch-Institut hat jüngst neue Daten veröffentlicht. 2300 Menschen haben sich im vergangenen Jahr demnach neu mit dem HIV-Virus infiziert. 200 Menschen mehr als im Jahr davor. Insgesamt leben hierzulande 97.700 Menschen mit dem HIV-Virus. Und mein Kollege Asmus hat sich mit den Zahlen, aber auch mit Behandlungsmöglichkeiten und der Beratung an sich beschäftigt und steckt jetzt, glaube ich, ganz gut im Thema, ist jetzt auch bei mir und ich sage erstmal Hallo.
Hallo.
Du hast ja recherchiert und unter anderem mit Patrick Henschke von der AIDS-Hilfe Thüringen gesprochen. Abseits der Zahlen, die ich gerade genannt habe, muss man ein bisschen aufpassen, nicht zu viele zu nennen. Welche Menschen sind denn jetzt im Jahr 2025 betroffen? Was hast du da erfahren?
Also da gibt es jetzt nicht so was wie eine bestimmte Fokussierung auf Risikogruppen. Da gibt es eher allgemein kann man sagen, Menschen, die eher aktiv, sexuell aktiv sind, die stecken sich auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit an. Ist natürlich irgendwo logisch, wenn man das häufiger macht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, sich anzustecken. Also eine wirkliche Fokussierung auf Risikogruppen macht Patrick Henschke in dem Sinne eigentlich nicht.
Also ich glaube, das war ihm auch wichtig, wir werden das Gespräch ja dann auch nochmal dann online stellen, dass man eben davon weggeht. Das hat man früher immer anders gemacht, aber das kann man ja mal so sagen. Vielleicht kann man ja trotzdem mal sagen, es gibt ja, das klingt erstmal alles ziemlich gut, die Zahlen, ich habe es eben gerade gesagt, sind ja zuletzt angestiegen. Hat er da irgendwie trotzdem eine Erklärung für? Weil man klärt ja wahnsinnig viel auf, warum es trotzdem dann immer noch so viele Neuinfektionen gibt.
Das ist wahrscheinlich eher so ein Nachwirkungsding von Corona, weil während Corona sind natürlich wieder die Zahlen abgeflacht, weil weniger Kontakte heißt weniger Möglichkeiten, sich anzustecken. Und dass das jetzt wieder hochgeht, ist natürlich auch wieder eher so ein Zurückkehren aufs Vor-Pandemie-Niveau. Aber wir sind immer noch nicht im selben Niveau wie 2019 zum Beispiel. Wir sind immer noch geringer als vor der Pandemie. Also es gab so ein 2020
gab es dann so eine Spitze, ja. Also
während 2020 gab es wirklich so eine Senke in den Zahlen und die gehen jetzt wieder hoch, weil jetzt die Aktivitäten wieder höher, mehr geworden sind und jetzt sind wir immer noch nicht wieder vor dem Pandemieniveau. Deswegen ist immer ganz wichtig zu sagen, dass man das nicht so sagen kann.
Wir haben ja trotzdem schon gesagt, inzwischen, also man weiß ja, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es Kampagnen, von der Deutschen Aids-Hilfe gibt es Kampagnen. Und du hast ja eben schon gesagt, ja, das Kampagnen ist das eine. Die Frage ist aber, ist auch mal ganz interessant, wie viel Wissen denn wirklich bei den Menschen ankommt? Also wie aufgeklärt sind junge, aber auch ältere Menschen da heute?
Also ich, die Zahlen, die ich nachgelesen habe und bei verschiedenen Stellen nachgelesen habe, ist, dass meistens ältere Menschen, also Menschen so 40, 50, sich eher weniger davon wissen. Je jünger man wird, desto besser ist da das Wissen. Und es gibt so eine Korrelation, meistens je mehr sexuelle Partner man hat, desto meistens ist man auch besser informiert. Das ist so eine gewisse Korrelation gibt es da schon, aber jetzt nicht, wenn ich mehr Partner habe, weiß ich mehr darüber Bescheid. Das ist jetzt nicht so die.
Aber es ist schon wahrscheinlicher, dass Leute, die eben viele Partner haben, sich dann auch mal genauer informieren. Und gleichzeitig auch Patrick Henschke hat dir auch im Gespräch gesagt, dass es trotzdem auch manchmal immer noch sowas wie Halbwissen und eben auch Halbinformationen gibt. Und wir hören mal, was er da genau gesagt hat.
Es ist ja allgemein eher wahrzunehmen, dass es eher eine konservative Entwicklung in der Gesellschaft gibt es gerade auch. Desinformation und soziale Medien und alles spielt ja rein, dass eben mitunter auch Vorbehalte entweder da sind oder eben geschürt werden gegenüber freigelebter Sexualität und allem, was da dran hängt.
Soweit Patrick Henschke von der Deutschen Aids-Hilfe Thüringen oder von der Aids-Hilfe Thüringen, um es ganz genau zu sagen. Wir haben das schon ein bisschen so eingesammelt. Wie schaut es mit der Aufklärung aus? Was bewirkt das alles? Wo gibt es immer noch Unwissen? Woran liegt das? Und es gibt ja immer wieder auch noch Vorurteile, auch im Jahr 2025 über die Krankheit Aids und die Menschen, die es betrifft. Was hat er denn dazu gesagt?
Also meistens ist es wirklich im persönlichen Umfeld, das heißt im innerpersönlichen Umgang mit zum Beispiel Freunden oder engen intimen Partnerschaften, dass es da immer noch Missinformationen gibt, dass selbst wenn man HIV und gleichzeitig in Behandlung ist und unter der Nachweisgrenze, also dass man bei einem Test nicht mehr die Viren nachweisen kann, dass man nicht mehr dann infizieren kann, bei egal welchen Kontakt man hat. Und was natürlich jeden erstaunen sollte, der sich damit ein bisschen auskennt, dass vor allen Dingen in der medizinischen Behandlung und in der Pflege unglaublich viele Vorurteile gibt, sodass zum Beispiel beim Zahnarzt.
Jetzt können wir mal kurz reinhören, was er da sagt. Er nennt ja so ein paar Beispiele.
Also, dass da zum Beispiel bei Ärzten, Zahnärzten, in Kliniken, bei OPs unverhältnismäßige Erfahrungen nach wie vor gemacht werden, zum Beispiel, dass HIV-Patienten dann nur letzte Termine am Tag kriegen mit der Begründung, man müsse hinter ihnen ja die Praxis grundreinigen sozusagen, oder dass eben bei zahnärztlichen Behandlungen mehrere Paar Handschuhe angezogen werden.
Also das sind ja alles, wenn er das so erzählt, noch Sachen, das war Patrick Henschke von der Aids-Hilfe Thüringen, wo man so denkt, das hätte man jetzt längst überwunden. Man muss natürlich aufpassen vor Allgemeinerungen, aber es ist nun offensichtlich so, dass im Gesundheitswesen auch da immer noch Ängste sind. Vielleicht jetzt mal so in der zweiten Hälfte des Gesprächs mal so ein paar ganz pragmatische Sachen. Also wie kann ich denn oder wer wird denn, sollte sich denn am besten testen lassen?
Also testen lassen würde ich sagen, jeder, der aktiv ist, egal ob das jetzt ein Partner, zwei Partner oder was immer nicht, wie viele Partner im Jahr sind, ist natürlich, je mehr Partner man hat, desto öfter soll man sich wirklich testen lassen, aber eigentlich jeder sollte mindestens einmal im Jahr dahin gehen.
Das hat der Patrick Henschke dir im Gespräch auch nochmal gesagt. Und weil du gerade sagst, dahin gehen, es gibt ja die Aids-Hilfe Thüringen, Liebknechtstraße 8. Wir werden am Ende auch nochmal ganz genau sagen, also wann dann auch die Sprechzeiten sind. Wie läuft denn, das sind ja Schnelltests, kostenfrei muss man auch sagen, wie läuft denn so ein Test ab?
Das ist eigentlich relativ unkompliziert. Man kriegt so einen, kann man sich wahrscheinlich aussuchen, welchen Finger man hat. Da wird kurz reingestochen. Ein also Tropfen,
nur kurz gepiekst quasi.
Nur kurz gepiekst, dann kommt da ein Tropfen Blut auf den Schnelltest. Da kommen dann ein paar Flüssigkeiten drauf und dann wartet man wieder so ein paar Minuten. Ist natürlich immer, muss man sagen, hat er im Interview auch gesagt, dass so ein Schnelltest, das macht kein medizinisches Fachpersonal. Das könnte man theoretisch auch zu Hause machen. Und dass deswegen dieser Schnelltest vor Ort sind rein formal gesehen kein Positiv, sondern der Test reagiert erstmal auf irgendwas in dem Blut an sich.
Deswegen hat er ja gesagt, reaktiv hat er dann immer das Wort benutzt.
Immer, der Test hat quasi auf irgendwas reagiert, also es ist nicht unbedingt was Positives.
Und dann kann man ja sagen, genau, das wird dann aber nochmal, dann ist es schon wahrscheinlich, dass man HIV positiv ist, also das Virus in sich trägt, und dann geht es aber nochmal ins Labor, um dann nochmal die genaue Bestätigung zu haben. So ist der Ablauf.
Die können das natürlich besser analysieren, wenn man aus einem, so eine kleine Ampulle mit Blut aus dem Arm nimmt, ist es um einiges genauer als so ein kleiner Tropfen Blut aus dem Ringfinger, Zeigefinger, welchen Finger man da auch am liebsten nimmt.
Also soweit der Test. Und dann, ich versuche jetzt gedanklich auch noch so ein bisschen zu ordnen, das kann man ja vielleicht trotzdem nochmal sagen, weil die Sache ist ja die, es gibt Medikamente, wenn man dann infiziert ist, und um das auch mal gedanklich alles abzudecken, es gibt aber auch Medikamente, PrEP genannt, die im Grunde schon vorbeugend es sehr unwahrscheinlich machen, dass ich mich mit dem HIV-Virus anstecken. Also das ist ja offenkundig so ein antivirales Medikament, um es ganz genau zu sagen, du weißt sogar das Kürzel.
Also PrEP heißt Präexpositionsprophylaxe, also quasi bevor man sich überhaupt damit in Kontakt bekommt, kann man das Medikament einnehmen, um, es hat ungefähr eine ähnliche Wirkung wie ein Kondom, also was die Übertragung angeht. Deswegen ist das nicht nur für sexuell übertragbare Kontakte möglich, sondern auch zum Beispiel bei intravenösen Drogenkonsum, da kann auch eine Infizierung mit HIV passieren. Deswegen ist auch möglich, in dem Bereich das einzusetzen.
Also nochmal ganz interessant. Also wir haben ja schon festgestellt, jeder sollte für sich selbst das Risiko einschätzen. Habe ich oft wechselnde Sexualpartner oder Sexualpartnerin. Wenn das so ist, dann hilft das vielleicht eben eine PrEP. Also es ist wie so eine Pille davor, sage ich mal so salopp. Und die wird auch seit 6 Jahren, seit 2019, kann man die sich wirklich auch per Rezept hierzulande verschreiben lassen.
Die werden auch die Kosten von den Krankenkassen übernommen. Das ist ganz wichtig zu sagen. Das ist nicht, ich muss nochmal haufenweise Geld dazu schütten, um möglichst sicher zu sein, sondern es wird von der Krankenkasse mitfinanziert.
Du hast ja sehr ausführlich und sehr lange mit Patrick Henschke von der EZ-Hilfe Thüringen gesprochen, und ihr habt eben so ganz pragmatische Dinge nochmal festgehalten, aber auch so Sachen, ja, das klingt immer so banal, aber du hast es auch angesprochen, weil es eben doch eben sehr wichtig ist, wie man sich solidarisch am besten mit Betroffenen zeigen kann.
So, wir haben ja heute den Welt-AIDS-Tag, da kann man eine Schleife tragen, die berühmte rote Schleife. Was habe ich ihm auch im Gespräch gefragt, und das können wir einfach mal reinhören, was er selbst gesagt hat, aus seiner eigenen Praxis heraus.
Man kann sich ehrenamtlich engagieren, zum Beispiel in Testprojekten oder in queeren Zentren oder bei der EZ-Hilfe in der Beratung für Schulprävention, also an Schulen eben Bildungsveranstaltungen durchzuführen dazu. Man kann sich am Welt-AIDS-Tag solidarisch zeigen, eine rote Schleife tragen, auf Veranstaltungen gehen, man kann spenden. Also die Möglichkeiten sind da, denke ich, vielfältig.
Soweit Patrick Henschke von der EZ-Hilfe Thüringen. Jetzt haben wir schon eigentlich ganz viel eingesammelt, Asmus. Und wir können vielleicht am Ende nochmal sagen, wenn man jetzt sich testen lassen möchte, wo kann man das tun? Natürlich gibt es auch den klassischen Weg, zum Gesundheitsamt zu gehen. Aber da wir nun gerade jemand von der EZ-Hilfe Thüringen gesprochen haben, deswegen, das ist ja auch die Aufgabe von Patrick Henschke als Berater, kann man da hingehen. Haben schon gesagt, die Schnelltests selber sind kostenfrei. Liebknechtstraße 8 sitzt die EZ-Hilfe Thüringen in Erfurt. Und es gibt bestimmte Sprechzeiten. Die sind Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 beziehungsweise 13 bis 16 Uhr. Und dann ist es aber ratsam, sich vorher nochmal anzumelden. Dann kann man eine E-Mail schreiben an beratung@thuringen.ezhilfe.de. Uns ist klar, das sind jetzt viele Informationen, aber man kann nochmal die Adresse nennen von der EZ-Hilfe Thüringen. Thüringen.ezhilfe.de, Thüringen dann natürlich mit UE geschrieben.
Und wenn man es will, kann man auch vorher einen festen Termin vereinbaren. Online kann man einfach gucken, ist da eine Möglichkeit frei und auch komplett kostenfrei, und vor allen Dingen, das ist wahrscheinlich für manche wichtig, anonym. Man muss vorher nicht seinen Namen angeben, nur Kontaktdaten, um halt dann, falls es möglich oder falls nötig ist, die Testergebnisse weiterzugeben. Aber man muss dann, kann ein Pseudonym angeben, man kann auch gar keinen Namen angeben. Das kann man alles online machen. Und dann ist man vor Ort, muss man nicht eine halbe Stunde warten, sondern hat einen Termin, kommt dahin, wartet so 5 Minuten, hat er mir gesagt, und dann kommt man gleich dran. Muss man nicht so ungewiss erstmal da rumsitzen.
Das ist nochmal wichtig, der Hinweis. Und wir weisen auch gerne nochmal darauf hin, ab morgen steht auch das Interview, was du mit Patrick Henschke von der EZ-Hilfe Thüringen geführt hast, komplett online. 30 Minuten ist es lang. Da kriegt man auch nochmal ganz in Ruhe alle Informationen. Da einfach auf www.radio-frei.de gehen und dann auf aktuell klicken. Und dann sieht man das dann schon. Vielen Dank, Asmus, dass du hier gewesen bist.
Immer gerne.
Musik.
I Don't Blame You von Cat's Power war das. Und in diesem Magazin blicken wir unter anderem auf die Nachrichten der vergangenen Tage. Wir führen Gespräche und wir gucken auch, wo wir hingehen können. Was gibt es für Veranstaltungen? Wir haben schon gehört, verschiedene Konzerte kann man besuchen. Unter anderem kann man eben zu Andy Finz gehen in den Club Franz Mehlhose am Freitag. Oder man hat ein bisschen die Qual der Wahl an diesem Tag. Man kann auch zu Hafen 040 gehen ins Ilvers im Erfurter Norden, Magdeburger Allee 136. Oder als älterer Mensch kann man unter anderem auch an verschiedene Orte gehen, wo es so Kaffeekränzchen, sage ich mal, gibt. Also Möglichkeiten des Austausches. Unter anderem gibt es das Netzwerk Agathe und die veranstalten solche Kaffeekränzchen. Und wir haben auch schon darüber berichtet in unserem Magazin, unterdessen alt geworden. Und ihr könnt auch alle Berichte da nochmal nachhören unter radio-frei.de und da einfach auf Generation Echo gucken. Und da findet ihr auch eben unsere Erfahrungen. Und wir hören jetzt ein kurzes Gespräch mit Susan Henkel von Agathe, die nochmal so ein bisschen erzählt, wie das in dem Begegnungsort in der Eislehmener Straße 3 ist.
Susanne Henkel vom Projekt Agathe.
Für Sie ist es wahrscheinlich auch toll, wenn man nicht nur was plant, so ein Ort der Begegnung, sondern wenn es auch angenommen wird. Das, also wie, da müssen Sie doch auch wahrscheinlich sich drüber freuen, kann ich mir vorstellen.
Ja. Also ich freue mich sehr über den Zulauf und heute sind es ein bisschen wenig Teilnehmer, aber ansonsten sind wir manchmal auch schon bis zu 20 Leute gewesen. Ne? Das sind meistens die Leute hier aus der Umgebung, aber es kommen eben auch weiter, die weiter weg wohnen, auch hier ja. meistens um Johannesplatz herum. Tschaikowski-Straße, genau, auf Südost. Ne? Das hat sich rumgesprochen und das ist hier alle 14 Tage. Wir sitzen hier so anderthalb, zwei Stunden. Die Leute kennen sich. Keiner hat sich komisch, wenn mal jemand Neues dazukommt. Ne? Es ist keine geschlossene Veranstaltung, sondern jeder ist hier willkommen und dafür sorgen wir auch. Und es sind nicht nur hier die Kaffeerunden, sondern die Gruppe geht auch manchmal weg, zum Beispiel Museumsbesuche, manchmal in die Gaststätte. Hier in der Umgebung sind auch Gartenanlagen, da gibt es Gartenlokale. Das ist ganz nett im Sommer, wenn man da draußen sitzen kann und die Gemeinschaft wird eben hochgehalten hier.
Wow, es wird viel gemacht. Also, ich kann mir auch vorstellen, wenn wir das jetzt, wenn jetzt Leute zuhören, jetzt von Radio Frei, wir sind ja im gesamten Stadtgebiet, dass vielleicht auch einige Nachbarn sogar mit zuhören. Das heißt also, man kann noch vorbeikommen und man kann sich merken, alle zwei Wochen findet das hier statt.
Ja, alle zwei Wochen. Und wir machen das auch möglichst mit Anmeldung. Da gibt es eine Telefonnummer. Das ist auch in allen Seniorenwegweisern ist da der Hinweis auf das Agathe-Programm. Wir stehen auch immer drin mit den aktuellen Dingen. Und es ist nicht nur die Kaffeerunde. Wir haben hier auch Spaziergänge. Manchmal organisiere ich auch was, dass wir uns zum Beispiel auch schon Einrichtungen angeschaut haben, betreutes Wohnen und andere Einrichtungen, dass die Menschen sehen, was gibt es alles. Ne?
In Museen sind wir gegangen.
Museen, genau.
Ja.
Genau, ne? Oder auch, wir haben hier so ein Lesecafé, das ist auch mit veranstaltet von Agathe, das ist in der öffentlichen Bücherei. In der integrierten Gesamtschule in der Wendenstraße, das einmal im Monat, liest eine Bibliothekarin vor, und zwar Märchen für Erwachsene. Und die Erwachsenen sitzen da und mit großen Augen und lassen sich überraschen und vergessen so die ganzen belastenden Alltagssituationen, lassen sich da positiv gefangen nehmen.
Klingt richtig gut. Und das kann man sagen, ich nehme das mit, anmelden, aber ansonsten seid ihr total offen. Und das nächste Treffen jetzt hier in der Eisleimer Straße müsste dann am Dienstag, den 9. Dezember stattfinden, um 15 Uhr.
Richtig, das stimmt, ja. Das wird ein bisschen schon weihnachtlich, genau. Das ist dann die letzte Runde in diesem Jahr und das gestalten wir schön, auch vielleicht mit Singen, ein bisschen musikalische Unterhaltung, ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Soweit Susanne Henkel vom Projekt Agathe, und der 9. Dezember ist wie gesagt nächsten Dienstag, da könnt ihr euch anmelden und einfach mal so vorbeischauen. 15 Uhr geht's los in der Eisleimer Straße 3 zu einem Kaffeekränzchen. Wer jetzt älter ist und sich einfach mal austauschen möchte, sollte dahin gehen.
1992 die Nummer, und zwar im Sommer. Ein junger Spund, Rap ohne Punkte, Komma. Ich bin jung, unerfahren und verdien kaum Geld. Doch gehöre ich auf die größten Bühnen der Welt. Spiel nicht mal Gitarre und will trotzdem auf dem Poster. So gesehen ist Rap auf Deutsch auch Notwehr. Ich gründ jetzt ne Band, die so richtig rockt, bis uns jeder kennt, weil das richtig schockt. Streiten uns wochenlang über den Bandnamen, drucken erstmal Shirts, noch bevor wir ein paar Fans haben. Du nennst das seltsam, aber so klappt es. Eines Tages höre ich meine Stimme auf Kompaktes. Ich möchte, dass ihr alle Rap-Fans werdet oder seid. Also haltet euch bereit für den Scheiß. Auf meine Band wartest du die ganze Zeit. Und wenn ihr noch könnt, dann schreit. Wir werden Songs schreiben, Tracks kippen, Backs kippen. Sonst taugen Dreckstüten, wie wir nur zum Raps üben. Ach nee, wart mal, ich will nur eine Jacke von Starter und ein Kasten Freibier. Jungs, wo seid ihr? Eines Tages spiel ich in der besten Band der Erde. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß nur, dass ich es werde. Dass wenn ich einmal sterbe, dieser Welt etwas vererbe. Wenn es nicht sterbe, werde ich sterbe. Eines Tages spiel ich in der besten Band der Erde. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß nur, dass ich es werde. Dass wenn ich einmal sterbe, dieser Welt etwas vererbe. Wer das nicht sterbe, wer das nicht sterbe. Thinking of a master plan. Und bleibe doch vom Herzen Fan. Die Wissenschaft hat festgestellt, in der besten Band der Welt gibt es nichts, was mich noch hält. Das Limit ist das Himmelzelt. Wir heben ab, es kann uns nichts festhalten. Dann gibt es Featurings auf allen Rap-Alben. Wir stehen auf fette Beats und setzen neue Standards. Mit mehr Humor als AC und weniger als die Fantas. Ich will den Erfolg, und zwar den maximalen. Kann die Raten für das Haus mit Garten abbezahlen. Und dass mich später Leute fragen, Mensch, wie war denn das damals? Geht mir langsam auf die Nerven, die Karies am Zahnhals. Ich hab nochmal drüber nachgedacht, ihr verzeiht.
Also tut mir echt leid, weiß Bescheid, dass jeder Rap mag, geht zu weit. Und wenn ihr noch könnt, dann schreit. Ich träum von Videodrehs in fremden Ländern, von Funkmikros und Stereo-Samplern, von Fans nach meinem Geschmack. Wir hätten's weit gebracht in einem Plattenladen mit eigenem Fass. Eines Tages spiel ich in der besten Band der Erde. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß nur, dass ich es werde. Dass wenn ich einmal sterbe, dieser Welt etwas vererbe. Wer das nicht derbe, wer das nicht derbe. Eines Tages spiel ich in der besten Band der Erde. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß nur, dass ich es werde. Dass wenn ich einmal sterbe, dieser Welt etwas vererbe. Wer das nicht derbe, wer das nicht derbe. Hey. Oh, das ist Scratchen. Was ich so sehr liebe. DJ Pauli. Eines Tages spiel ich in der besten Band der Erde. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß nur, dass ich es werde. Dass wenn ich einmal sterbe, dieser Welt etwas vererbe. Wer das nicht derbe, wer das nicht derbe. Eines Tages spiel ich in der besten Band der Erde. Ich weiß noch nicht wie, ich weiß nur, dass ich es werde. Dass wenn ich einmal sterbe, dieser Welt etwas vererbe. Wer das nicht derbe, wer das nicht derbe. Es war derbe!
Es war derbe mit dem fetten Brot, es war fettes Brot mit Wer das nicht derbe, und die Band gibt's ja seit 2 Jahren nicht mehr, da haben sie ihr Abschiedskonzert gegeben, aber ein Live-Album ist frisch herausgekommen und da kommt auch dieser Song her, Brotstock heißt dieses Album. Für Ausgehfreudige hier nochmal die Ohren gespitzt. Wer ganz spontan ist, der kann heute Abend ins Augustinerkloster gehen. Da geht es nämlich um digitalen Kolonialismus, wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen. Es geht um eine Buchvorstellung. Es gibt ein Gespräch mit dem Autor Ingo Dachwitz. Marie Bielefeld wird es moderieren. Das Ganze heute um 19 Uhr. Im Augustinerkloster Erfurt. Und wer Harald Lesch, den Physiker, einfach mal sehen möchte, der kann das nächste Woche tun, und zwar in Weimar. Da geht es um erneuerbare Energie, die unerkannte Revolution. Also nächsten Montag schon mal vormerken, im Audimax ist das. Harald Lesch über die Energiewende mit Praxisideen, und das Ganze ist auch noch kostenfrei. Also nächsten Montag 19 Uhr mal nach Weimar fahren, Audimax, und da Harald Lesch live erleben. Das war's schon wieder mit dieser Ausgabe. Ich mache hier noch ein paar Takte Musik, passenderweise von Farin Urlaub, der nächstes Jahr im September auf der Herbstlese ist. Die erste Lesung ist ausverkauft bereits, aber wahrscheinlich wird es einen Zusatztermin geben. Ich sage, macht's gut und hört weiter Radio Frei.
Absolut nichts ist in Ordnung. Absolut nichts ist okay. Verkneif dir jeglich